Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Also lass uns reinstarten ins Bible Study. Habt ihr euer Schreibzeug dabei, die Bibeln dabei, alles dabei. Wir sind ja immer noch in dieser Serie eigentlich, die vier Evangelien. Und wir sind letztes Mal im Lukas-Evangelium stecken geblieben und eigentlich sind wir gar nicht dahin gekommen, wo wir eigentlich wollten oder wo ich wollte. Aber ich fand es ein super Abend, ich habe so viel daraus mitgenommen. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben wirklich fast jeden Vers von Lukas Kapitel 14 durchgelesen. Und bis zum Vers 24 sind wir gekommen. Und ich mache einen kurzen Rückblick nachher. Aber ich habe wirklich etwas auf dem Herzen. Wir haben ja letztes Mal ein Video geschaut am Anfang, wo dieses Wort erklärt wird, das auf Hebräisch Shema heißt und auf Deutsch heißt das Hören. Und wir haben ein Video geschaut, wo, ihr könnt es auch, wenn ihr den Podcast anschaut, ist der Link zu diesem Video ist in dem Podcast eingebettet. Ihr könnt den nochmal anschauen online, wenn ihr das verpasst habt. Aber wir haben eine Wortstudie angeschaut, was bedeutet eigentlich dieses hebräische Wort für Hören. Und Hören ist eigentlich etwas extrem Aktives in Gottes Augen. Für Gott gibt es nichts Praktischeres, das habe ich letztes Mal gesagt, als seinem Wort zuhören. Weil wenn du der Glaube oder die Veränderung, kann man auch sagen, in deinem Leben, die Transformation kommt, indem du Gottes Wort hörst, indem du Gottes Wort ausgesetzt bist, egal ob du es liest, ob du eine Predigt hörst oder ob du es dir irgendwie reinziehst oder ob du hier im Bible Study bist. Wenn du hörst, verändert sich etwas in dir oder kann sich etwas in dir verändern und das hat einen Einfluss auf dein ganzes Leben. Deswegen ist es sehr praktisch. Oder wir denken ja, Hören ist nichts Aktives, aber in Gottes Sicht, dieses Wort, das für Hören verwendet wird, ist sehr aktiv. Und es heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, wenn du jemandem zuhörst, dann heißt das auf Hebräisch, du gibst der Person, der du zuhörst, Respekt. Du zollst der Person Respekt. Und was ich sehr interessant finde, wenn du Gottes Wort hörst, dann zollst du Gott Respekt. Warum? Weil Jesus selber Gottes Wort ist. Also du gibst Jesus den größten Respekt, wenn du dich mit seinem Wort auseinandersetzt. Ich finde das abgefahren, oder? Du gibst Gott Respekt, du ehrst Gott, indem du sein Wort hörst, sein Wort liest, dich mit seinem Wort auseinandersetzt. Und ich persönlich, ich liebe das natürlich, deswegen machen wir auch Bible Study, oder jetzt dann schon bald Evening College, aber wenn du dich mit Gottes Wort auseinandersetzt und du bist offen, du hast ein offenes Ohr, ein offenes Herz, dann kann Gott in einem Bruchteil von einer Sekunde dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe heute Morgen mit einem jungen Mann gesprochen, der ist jetzt, glaube ich, 22 oder 23 und seit 16 Jahren hat er eine Krankheit. Ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt. Ich habe keine Ahnung, was genau das Problem ist, aber er hat immer extreme Rückenschmerzen. Und seit 16 Jahren ist christlich aufgewachsen, seine Eltern sind gläubig und so weiter. Und sie haben immer dafür gebetet, dass er geheilt wird und es ist irgendwie nie was passiert. Und er hat gesagt, irgendwann hat er wie aufgegeben, hat wie auch sich daran gewöhnt, musste starke Medikamente nehmen. Und heute Morgen sind wir zusammengesessen und er hat gesagt, du Michi, ich muss dir was erzählen. Ich muss dazu sagen, vor etwa einem Monat habe ich das erfahren mit seiner Krankheit und ich natürlich, ich kenne ja seine Vorgeschichte nicht, oder? Und das ist gut so. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, lass uns beten, das kann's ja nicht sein seit 16 Jahren. Ja, weißt du, wie viele große Männer Gottes schon gebetet haben und die haben schon, und irgendwann findest du dich wieder mit ab, oder? Und ich habe zu mir selber gesagt, das kann's nicht sein, oder? Und dann hat er mir gesagt, er muss ja jetzt eine Therapie machen, wo er sich so Spritzen reinspritzt. Irgendwie, ich weiß nicht genau, irgendwas passiert dann im Körper und er hat keine Schmerzen mehr. Und eine Spritze kostet irgendwie 1000 Franken. Und die haben ihm gesagt, er muss mindestens ein halbes Jahr das machen, damit sie überhaupt sehen, ob sein Körper dieses Mittel sozusagen annimmt oder nicht. Und jetzt war er zwei Monate ist seither vergangen, er hat zwei solche Spritzen bekommen, oder halt seit zwei Monaten, und war heute Morgen im Untersuch, bevor wir uns getroffen haben, und Und die Ärztin hat gesagt, es ist nicht möglich, er hat keine Symptome mehr, keine Entzündungswerte mehr. Er ist eigentlich komplett geheilt und abgefahren, oder? Und die Ärztin hat gesagt, das zum Bildschirm, das kann nicht sein. Ich muss nochmal neu die Daten reinladen, oder? Wieder die gleichen Werte gekommen und hat ihm natürlich empfohlen, dran zu bleiben, ja, nicht jetzt das schleifen zu lassen, oder? Aber für ihn war klar, hey, Gott hat mich geheilt. Und es war, oder? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wenn du heute hier bist, du kommst hierher nicht, weil du irgendwie einfach keine Freizeitmöglichkeiten hast, hoffentlich, sondern weil du so hungrig bist nach Gottes Wort. Und ich will dir einfach sagen, du gibst Gott so einen Respekt. Du gibst nicht mir Respekt oder uns als Gemeinde, sondern was du machst, ist, du gibst Gott Respekt, weil du sein Wort ernst nimmst, weil du seinem Wort die Zeit gibst. Und ich persönlich, mich begeistert das. Oder? Und wir haben auch angeschaut, das Schema, das ist jetzt einfach, das haben wir schon angeschaut, ich will da nicht noch mal reingehen, aber dass dieses Wort, wenn es zweimal verwendet wird, für das Gesetz steht. Und weil immer, wenn das Gesetz vorgelesen wurde, hat der Leiter der Israelis oder hat Mose meistens gesagt, hört, im Deutschen, wer Ohren hat, der höre, oder? Aber auf Hebräisch eigentlich nur zweimal das gleiche Wort, Schema, und dann wurde das Gesetz vorgelesen. Deswegen weiß jeder, wenn das zweimal verwendet wird, dann ist es das Gesetz, oder? Und das haben wir aber schon angeschaut im Lukas-Evangelium, aber das Coole ist, es kommt nochmal. Deswegen diese Rückblende. Wir haben diese 4 Evangelien angeschaut, eigentlich haben wir erst ein paar angeschaut, wir sind ja mitten im Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium haben wir noch gar nicht angeschaut, aber wir haben ja noch einmal, nächstes Mal, und vielleicht schaffen wir es ja heute auch noch dahin irgendwie. Im Lukas-Evangelium sind wir stecken geblieben im Vergleich zwischen diesen zwei Kapiteln, Lukas 14 und Lukas 15. Und ich finde es sehr interessant, dass im Lukas-Evangelium, aber auch in anderen Evangelien manchmal so zwei komplett gegensätzliche Kapitel gleich hintereinander sind. Wir haben Lukas 18 zum Beispiel angeschaut und Lukas 19, auch letztes Mal. In Lukas 18, da kommt dieser reiche Jüngling und kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und wir alle kennen die richtige Antwort. Glaube an mich und du wirst gerettet werden, hätte Jesus sagen müssen, eigentlich, aus unserer Sicht. Aber Jesus hat, der Typ ist gekommen mit dem Gesetz sozusagen, was muss ich tun? Und Jesus antwortet ihm auf seiner Ebene, halte alle Gebote. Und er sagt, habe ich gemacht, oder? Und wir wissen alles, stimmt nicht. Aber er sagt, habe ich gemacht. Und dann sagt Jesus, dann gib alles weg, was du hast, verschenke alles und folge mir nach. Und der Mann geht traurig weg. Lukas 18, oder? Also, wenn du unter einem gesetzlichen Aspekt kommst, dann wirst du nicht großzügig. Deine Portemonnaie, deine Geldbörse öffnet sich nicht, sondern sie schließt sich und du läufst davon. Weil du hässig bist, weil du denkst, du bist so ein guter Mensch, aber du eigentlich merkst, du bist es gar nicht, es aber nicht akzeptieren kannst, dass du es nicht bist und so irgendwie einfach dich selbst, du willst eigentlich, ja, cool sein. Keine Ahnung. Dann Lukas 19, der Zöllner, der Zachäus heißt, oder? Du musst verstehen, der junge Reiche, der kommt zu Jesus, aber Zachäus, der geht nicht zu Jesus, sondern Jesus geht zu ihm. Jesus geht zum Zachäus, sagt ihm vom Baum, komm runter, oder? Das war wahrscheinlich der reichste Mann in der Stadt Jericho. Und Jesus geht zu ihm nach Hause und isst mit ihm. Und am Schluss von diesem Essen sagt der Zöllner oder der Zolleinnehmer, der ja eigentlich für die Römer arbeitet, aber Jude ist und sein eigenes Volk bescheißt, oder? Der sagt, alle, die ich bestohlen habe, allen, denen ich Unrecht getan habe, ich gebe es ihnen vierfach zurück und mein ganzes Vermögen, die Hälfte davon schenke ich den Armen. Weißt du, wie Jesus in einer Stadt, wenn du eine Begegnung mit Jesus hast, dann kann es sein, dass die Wirtschaft von einer ganzen Stadt innerhalb von einem Essen angekurbelt wird. Weil du musst dir mal vorstellen, wie viel Geld da in Umlauf kommt auf einmal, wenn der Zachäus das Geld weggibt. Also wir sehen Gesetz, oder? Mach dich eher so stingy, wie sagt man so, geizig. Und Gnade im Kapitel 19. Und ich glaube auch nicht, dass diese zwei Dinge gleich hintereinander passiert sind. Aber ich glaube, der Heilige Geist hat die Kapitel extra so hintereinander gemacht, damit wir den Unterschied sehen. Du siehst auch das Verhalten von Jesus und du denkst, ist das der gleiche Jesus? Oder? Und Zachäus, sein Haus geht auf, sein Herz geht auf und seine Geldbörse geht auf. Finde ich sehr interessant, ich persönlich. Und dann sind wir Lukas 14 und Lukas 15 haben wir angefangen anzuschauen, weil in Lukas 14, das sind wieder zwei Kapitel, wo eigentlich extrem gegensätzlich sind und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, Lukas 15 kennt eigentlich von uns fast jeder, aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind noch in Lukas 14 und wir gehen einfach noch mal kurz durch, einfach die letzten Punkte, die wir angeschaut haben. Jesus, das Szenario ist so, du kannst es zu Hause selber lesen, einfach damit du auf dem Punkt bist, wo wir letztes Mal waren. Das wird beim Evening College nicht mehr nötig sein, weil da meldet man sich an und jeder kommt 4 Wochen. Halleluja. Dann können wir richtig Gas geben. In Kapitel 14 ist Jesus eingeladen im Haus eines Pharisäers zum Essen. Und Jesus ist da an diesem Tisch und wir haben die ganze Geschichte eigentlich durchgenommen, aber es ist Sabbat und da ist einer an diesem Tisch oder in diesem Haus, der hat diese Elefantitis, diese Krankheit, wo alles voll mit Wasser ist. Und Jesus, du musst dir vorstellen, Jesus ist mit den religiösen Gesetzeslehrern zusammen und er fühlt sich in dieser Welt, in Lukas 14, in dieser Welt, wo er ist, er fühlt sich da nicht wohl. Aber weißt du was? Er ist trotzdem sich selber. Und er geht mal voll rein. Er sagt, schaut diesen Kranken an, es ist Sabbat und sagt, darf ein Kranker geheilt werden am Sabbat? Oder? Und es war einfach Ruhe. Steht in der Bibel. Es war einfach, niemand hat etwas gesagt. Und Jesus war es einfach egal. Er heilt ihn einfach mal. Oder? Und du musst dir mal vorstellen, was geht in den Köpfen von diesen religiösen Typen vor, von diesen Gesetzeslehrern vor, die regen sich auf. Und dann fängt Jesus einfach an, ohne dass ihn jemand gefragt hat. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, Jesus hat das Buch Wie mache ich richtig gute Freunde nicht gelesen. Er hat es nicht gelesen, definitiv. Er verhält sich, auf jeden Fall verhält er sich nicht so. Und er macht ein Gleichnis und er erzählt dieses Gleichnis von diesem Essen, wo einer einfach zu oberst an den Tisch sitzt. Oder? Und er sagt, setz dich nicht zu oberst an den Tisch. Es ist besser, wenn du dich zu unterst an den Tisch setzt und der Gastgeber danach sagt, hey, Timon, wieso sitzt du so weit weg von mir? Komm oben an den Tisch. Es ist besser, wenn das passiert, als wenn du oben hinsitzt, vorne hinsitzt und dann zurückgeschickt wirst. Weil die Letzten werden die Ersten sein, und die Ersten werden die Letzten, ihr kennt das alles, oder? Und dann macht irgendeiner dieser Typen, die da am Tisch sitzen, die wahrscheinlich auch ziemlich reich sind, die machen dann so einen Spruch. Und Jesus nimmt diesen Spruch, das ist Vers 15, falls ihr das aufschreiben wollt. Und Jesus nimmt diesen Spruch zum Anlass, um ein Gleichnis zu erzählen. Und das ist das Gleichnis vom großen Abendmahl. Und das steht in Lukas 14, im Vers 16 bis 24. Und das ist jetzt alles nur Rückblende von letztem Mal. Wir haben das schon zusammen durchgenommen. Aber Jesus erzählt ein Gleichnis und er spricht eigentlich von seinem Vater im Himmel und sagt, da ist ein Mann und der hat so ein großes Festessen organisiert und schickt jetzt seinen Diener, dass er die Leute einladen geht. Und er lädt alle Leute ein. Du musst dir vorstellen, du wirst eingeladen zum größten Essen, das jemals irgendwie auf dieser Welt stattgefunden hat. Und es ist gratis. Und dann kommen als erstes diese Leute, die Ausreden haben. Oder der eine sagt, ja, ich habe gerade ein Auto gekauft. Ich kann leider nicht kommen, ich habe gerade ein Auto gekauft und ich muss es jetzt Probe fahren. Der eine sagt, ich habe gerade ein Haus gekauft und ich muss es heute jetzt noch besichtigen, sorry, keine Zeit für das Essen. Oder wirklich, es ist so. Der eine hat einen Acker gekauft, der andere hat irgendwelche Ochsen gekauft, oder? Das ist ja das Gleiche wie heute Autos, das Gleiche wie wenn du irgendwelche Villen kaufst. Also wer kauft ein... Karlmann ist nicht hier. Nee, der ist nicht hier. Habe ich das letzte Mal gefragt, wer kauft ein Auto, ohne dass er es zuerst angeschaut hat oder Probe gefahren ist? Und dann hat Neta gesagt... ich und Karlmann auch ich, oder? Und ich habe gesagt, ja, ihr fahrt auch beide Opel. Also, ich will jetzt niemanden angreifen, aber war bezeichnend, oder? Die sind jetzt heute nicht hier, wir können uns Spaß erlauben. Jeder hat eine Ausrede. Der Letzte, ich finde das der Hammer, Vers 20, ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Okay, das ist noch, kann ich mir vorstellen. Anderes im Kopf. Und du musst dir vorstellen, alle, die eingeladen wurden, alle haben eigentlich billige Ausreden. Und dann kommt der Diener zurück zu seinem Herrn und sagt, du, da will niemand kommen. Und dann sagt der Herr, das ist ja Gott in dieser Geschichte, der sagt, geh raus. Lad alle, also geh schnell hinaus. Lad alle ein, die auf den Straßen und Gassen der Stadt sind. Und bring sie an den Tisch. Und dann geht der Diener raus, holt alle diese Leute und kommt zurück und sagt, hey, es hat noch Platz. Die Leute sind gekommen, aber es hat noch reichlich Platz. Und dann sagt Gott wieder zu seinem Diener, geh raus in die Gassen, in die kleinen Straßen, in jede hinterste Ecke und bring jede Person an meinen Tisch. Und dann sind wir beim Vers 24, wo dann diese ganze Geschichte eigentlich zu Ende ist. Und was mich selber eigentlich immer am meisten berührt, wenn ich diese Geschichte lese, ist, du hast Gott, er hat einen riesen Tisch für dich bereit. Und der Diener in dieser Geschichte ist der Heilige Geist, der seit 2000 Jahren auf den Straßen dieser Welt, auf den Gassen dieser Welt, in der hinterletzten Ecke dieser Welt Menschen sammelt für das Reich Gottes und ihnen die Einladung hinhält, hey, Jesus ist für dich gestorben, willst du auch an den Tisch kommen? Und jeder von uns hier drin, der Jesus sein Leben schon übergeben hat, hat diese Einladung angenommen. Du bist irgendwo auf einer Gasse gewesen, irgendwo auf den Straßen, oder? Jesus hat auch gesagt in Apostelgeschichte 2, dass wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr Zeugen sein und das Evangelium verkündigen in Jerusalem, Samarien und bis an die Enden der Welt. Also auf den Straßen und bis in die hinterletzten Gassen. Das ist eigentlich einfach eine andere Sprache, die da verwendet wird, oder? Und ich liebe das. Und jetzt sind wir hier, oder? Und wir sind die, die vom Heiligen Geist gebraucht werden, um diese Einladungen auszusprechen. Hey, es hat noch Platz. Und hier steht sogar, es hat noch reichlich Platz. Gott hat so viel mehr Platz, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, wir werden so viele Menschen im Himmel sehen, von denen wir vielleicht sogar nicht gehofft haben, dass sie im Himmel sind. Von denen wir vielleicht nicht geglaubt haben, dass sie im Himmel sind. Und weil die Gnade Gottes ist so viel größer, als wir uns vorstellen können. Und du weißt nie, auch wenn der größte Kritiker, auch der größte Gottflucher oder was auch immer, was in den letzten Sekunden seines Lebens abgeht. Ich meine, wir haben das kürzlich erlebt. Der Opa von Gina ist gestorben vor etwa einem Monat. Schon lange seit, ich habe es schon mal erzählt, Nico, kein Problem. Und er ist katholisch aufgewachsen, hat nie etwas mit Jesus am Hut gehabt. Und dann ist Janet, für die, die sie kennen, oder die Mutter von Gina und ihr neuer Mann Roger. Auf jeden Fall sind sie, ich glaube, das war am Samstag oder Freitag, und sie gingen zu ihm und Roger hat ihm das Evangelium erklärt und hat zu ihm gesagt, hey, sie wussten, er lebt nicht mehr lange, und er hat zu ihm gesagt, hey, gib dein Leben Jesus. Und dann ist Janet einen Tag später am Samstag nochmal zu ihm hingegangen und sie war im Zimmer und auf einmal hat sie mir erzählt und hat gesagt, ich habe so einen Frieden in diesem Raum gespürt. Und dann hat sie sich umgedreht und zu ihrem eigenen Vater gesagt, hast du Jesus angenommen? Und er hat gesagt, ja. Und in der Nacht ist er gestorben. Aber hat ein Leben gelebt, das so weit weg von Gott war, sowas von nichts mit Gott zu tun hat, und trotzdem hat Gott ihn an seinen Tisch geholt. Auch wenn es in der letzten Stunde war oder die letzten 2-3 Stunden, und deswegen, wir geben nie auf, weil Gott gibt nie auf. Er zückt alle Register. Also, wir sind hier in Kapitel 14 und was wir gelernt haben, das war eigentlich fast der letzte Screen vom letzten Mal, dass Gottes Gnade immer größer ist als die Sünde. Und Gottes Einladung ist so viel größer oder so viel mehr wert als aller Mist, der jeder Mensch jemals irgendwann machen könnte. Oder? Aber du musst dir vorstellen, Jesus erzählt all diese Geschichten in einem Umfeld, in dem er sich eigentlich nicht wohlfühlt. Bei einem Pharisäer zu Hause in seiner Wohnung erzählt er eine Geschichte nach der anderen. Und die sind wahrscheinlich nur so da, die wissen gar nicht, von was er spricht, oder? Und die fühlen sich sehr angegriffen von den Dingen, die er sagt. Und ich habe das aufgeschrieben für mich. Jetzt gehen wir rein ins Thema, oder? Jetzt kommt eigentlich das richtig gute Thema. Lukas 14 ist die Welt des Gesetzes, oder das, ja, falsch geschrieben, aber die Welt des Gesetzes, und Lukas 15 ist die Welt der Gnade. Könnt ihr einfach mal so wirklich über diese zwei Kapitel einfach so schreiben? Und Jesus befindet sich momentan an dem Punkt, wo wir jetzt sind, immer noch in der Welt des Gesetzes. Und er fühlt sich offensichtlich nicht so wohl. Deswegen will er jetzt auch gehen. Und wir lesen jetzt dann gleich weiter. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch etwas in Erinnerung rufen. Einfach für die nächsten paar Minuten. Das Gesetz fordert von dir. Die Gnade versorgt dich, aber das Gesetz fordert von dir, von uns Menschen. Es fordert irgendetwas, dass du etwas machst, dass du etwas tust, dass du gut genug bist oder was auch immer. Und jetzt kommen wir in Lukas 14, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, in diese drei Gleichnisse der Forderung oder der Anforderung. Jesus steht jetzt auf, wir lesen das nachher kurz miteinander, er steht auf vom Tisch und läuft aus dem Haus raus und alle Leute, die da waren, laufen ihm hinterher. Und Jesus erzählt auf dem Weg, währenddem sie am Laufen sind, erzählt er drei Gleichnisse. Wir lesen nicht alle durch, aber ihr kennt diese Gleichnisse. Und ich habe ja gesagt, heute geht es um Jüngerschaft. Und ich habe das letztes Mal schon angetönt. Und ich weiß nicht, was du unter Jüngerschaft verstehst. Ich bin so aufgewachsen, dass eigentlich, wenn du Christ bist und an Jesus glaubst, dass es gut ist, eine Jüngerschaftsschule zu machen, weil du dann lernst, was es heißt, ein Jünger zu sein, oder du ausgebildet wirst, ein Jünger zu sein. Und immer in diesen Broschüren stehen dann einige Sachen drin, die dich so richtig anstacheln, weil du ja nicht so sein willst wie die anderen, sondern du willst ja ein richtiger Jünger sein. Und ich habe es schon letztes Mal gesagt, ich habe nichts gegen Jüngerschaft. Ich glaube, es kommt auf die Perspektive drauf an. Und ich persönlich finde es extrem interessant, dass das Wort Jünger nach der Apostelgeschichte in der Bibel nie mehr gebraucht wird. Paulus schreibt kein einziges Mal von einem Jünger. Er hat was Besseres entdeckt, würde ich jetzt mal sagen. Das aber dann Jüngerschaft produziert, aber wirkliche Jüngerschaft. Also wir lesen mal kurz, von Vers 25 ist das jetzt. Es gingen aber große Volksmengen, das sind die Leute, mit denen er da am Tisch gesessen ist, mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Kennt ihr diesen Satz? Also du musst eigentlich alles hassen, ist vielleicht jetzt ein bisschen ein extremer Ausdruck, oder? Weil ich weiß nicht, ob Hass Sünde ist, und wenn du ein richtiger Jünger sein willst, dann hast du, aber sündigst du dann gleichzeitig? Keine Ahnung. Ist eine Frage an Theologen. Also, wenn du nicht deinen Vater hast, oder deine Mutter hast, deine Frau hast, deine Kinder hast, deine Brüder, deine Schwestern und auch dein eigenes Leben, wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Stell dir vor, Jesus ist mit diesen Leuten zusammen, mit denen er eigentlich nicht so gerne zusammen ist. Und dann kommt mein Lieblingssatz. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also ihr kennt die Gleichnisse, oder? Die euch so top motivieren, ein richtig guter Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Nimm dein Kreuz auf dich, verleugne alle, am besten hast du sie noch, oder? Und sonst kannst du, Jesus sagt wirklich, sonst kannst du nicht mein Jünger sein. Und es ist, ich finde es schon noch eine extreme Sprache, die hier verwendet wird. Ich habe gedacht, im Griechischen ist es vielleicht nicht so extrem, aber es hat nicht geholfen. Ich lasse es jetzt auf Deutsch. Es ist noch extremer. Und dann liest du das und du denkst dir, wenn du jetzt nur diesen Teil liest, du denkst dir, oh mein Gott, ich muss meine Frau, meine Kinder, meine Brüder, meine Schwester, meine Familie, keine Ahnung, wie du es hast mit deiner Familie, vielleicht fällt es dir schwer, sie zu hassen, vielleicht auch nicht. Aber hier steht, wenn du es nicht machst, kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn du nicht das Kreuz auf dich nimmst und Jesus nachfolgst, kannst du nicht sein Jünger sein. Und dann geht's weiter, er erzählt dann weitere Gleichnisse, dass du die Kosten berechnen musst, bevor du etwas machst. Oder welcher König zieht in einen Kampf, wenn er nicht zuerst ausgerechnet hat, ob er gewinnen kann oder nicht. Also ein weiteres Gleichnis. Und dann sagt Jesus, ich weiß gar nicht, welcher Vers das ist, glaube 33, sagt er das hier. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Top motivierte Gesichter hier im Raum. Halleluja. Also mich flasht das. Mich flasht das, weil ich den Zusammenhang kenne. Aber du musst dir mal vorstellen, was, oder? Und von diesen drei Gleichnissen, und ich will es euch wirklich ganz klar sagen, weil diese drei Gleichnisse nicht im Zusammenhang gelesen werden, kommen ganz viele komische Lehren, ganz viele komische Dinge, die in der Kirche, zum Beispiel, du darfst keinen Besitz haben. Wenn er sich nicht von allem trennt, kannst du nicht mein Jünger sein. Das kommt von diesem einen Satz aus Lukas 14, oder? Gott will, dass du arm bist. Aber wir alle wissen, Gott will, dass du gesegnet bist. Also deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir sie aus dem Standpunkt vom vollbrachten Werk von Jesus lesen. Dass wir die Jesusbrille aufhaben und verstehen, hey, Jesus ist hier und deswegen haben wir auch die Mühe uns gemacht, das ganze Kapitel durchzulesen, bis hierher eigentlich. Und diese drei Gleichnisse könnt ihr selber lesen. Ich habe einfach die Kernverse rausgenommen. Aber wenn du das hier liest, dann ist eigentlich die Frage, die du dir stellen musst, oder die Frage, die auch aufkommt, ist diese hier. Was kostet es, ein Jünger zu sein? Wenn du das liest, dann denkst du, oh mein Gott, ich muss das Kreuz auf mich nehmen. Was heißt das überhaupt? Muss ich mir ein Kreuz auf den Buckel schnallen? Muss ich mir irgendwie wie Opus Dei so Bänder kaufen, die ich mir anziehen kann, die mit dem Schmerz Jesus am Leib herumlaufen, oder? Was heißt es, sich von allem zu trennen? Was heißt es, meine Familie zu hassen, oder? Weil wenn ich das alles nicht mache, dann kann ich ja nicht ein Jünger von Jesus sein, oder? Und ich muss dir mal vorstellen, diese Gesetzesleute, alle um ihn herum. Und er fängt an zu erzählen, wenn du das und das nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und du denkst, oder? Ich halte mal lieber ein bisschen Abstand. Also, die gehen immer weiter weg, oder? Und dann kommt wirklich diese Frage auf, aber auch für uns will ich die stellen, was kostet es, ein Jünger zu sein? Und ich habe eine Gegenfrage zu dieser Frage. Etwas, das wir jetzt aus all diesen vier Evangelien herausgefunden haben. Und dann stelle ich mir diese Frage. Wie kommst du zu Jesus? Die Frage ist nicht, wie werde ich ein guter Jünger? Bin ich einer, bin ich keiner? Oder? Die Frage, die du dir stellen musst, wenn du auch jetzt nur dieses Kapitel durchliest, ist, wie komme ich zu Jesus? Mit was für einem Fokus komme ich zu Jesus? Ich kann es dir auch so sagen. Ist Jesus dein Vorbild? Ist Jesus dein Vorbild? Früher, als ich habe das früher in meinen Predigten immer verwendet, habe ich immer die Frage gestellt, wer hat Jesus als Vorbild? Und dann habt immer die ganze Gemeinde aufgehalten. Und ich so, okay. Irgendwann haben sie dann nicht mehr aufgehalten. Und ich kann es dir sagen, Jesus ist ein super Vorbild. Aber er ist ein viel besseres Leben. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, damit du ihn nachahmen musst, weil du das gar nicht kannst. Er ist nicht gestorben, damit er dein Vorbild ist. Er ist nicht gestorben, damit er dein Superman ist, der irgendwo, wo du irgendwie Plakate aufhängst und ihn angötterst, sondern er ist gestorben, um dein Leben zu werden. Wenn du Jesus annimmst, dann kommt er in dich hinein. Die Frage ist, ist Jesus dein Vorbild oder ist er dein Retter? Wie kommst du zu Jesus? Ist er dein Vorbild und du willst ihn unbedingt nachmachen? Ich sag's dir, ich habe Predigten gehört. Es gibt auch so irgendwelche Bücher darüber, in den Fußstapfen von Jesus laufen, oder? Und das tönt alles gut. Es tönt alles super, weil wir alle wollen ja so sein wie Jesus. Aber wenn du noch nicht geschnallt hast, dass Jesus gestorben ist, damit du schon so bist wie er und jetzt du in dem, was er vorbereitet hast, laufen kannst, dann wirst du die ganze Zeit versuchen, so große Schritte zu nehmen mit Jesus und nach zwei Schritten hast du Depressionen, weil der viel größere Schritte nimmt als du. Aber du musst nicht ihm hinterher nachlaufen, sondern du bist auf seinen Schultern. Oder er ist den Weg gegangen, damit du ihn nicht gehen musst. Er ist am Kreuz gestorben, damit du nicht am Kreuz sterben musst. Er hat das Kreuz auf sich genommen, damit du es nicht auf dich nehmen willst, sondern dass du eine andere Startposition hast. Und ich habe mir aufgeschrieben, zwar auf Englisch, was das Thema auch Jüngerschaft anbelangt, Action follows Focus. Ich finde das gut. Hat gut getönt. Keine Ahnung, was es heißt. Nein. Ich persönlich glaube, der Fokus muss stimmen. Wenn du Jesus fokussierst, wenn du ihm die Ehre gibst, indem du sein Wort hörst, indem du dich füllst mit dem Evangelium, dann passiert etwas in dir und es hat Auswirkungen auf dein inneres Leben, aber irgendwann hat es auch Auswirkungen auf dein äußeres Leben. Es hat eine Auswirkung auf den Umgang, den du hast mit den anderen Menschen. Die, die zuerst sozusagen profitieren, sind die nächsten Leute von dir, dein Ehepartner, deine Freunde, deine Frau, Mann, Kinder. Alle die profitieren zuerst, wenn das Evangelium, wenn Gottes Wort lebendig ist in dir, dann profitieren die Leute, die um dich herum sind, am meisten. Und die werden angesteckt. Oder? Also, es ist nicht falsch, ein Jünger von Jesus sein zu wollen. Die Frage ist einfach, was ist dein Fokus? Willst du einfach ein Jünger sein? Oder siehst du Jesus als dein Retter, der dich sozusagen transformiert? Damit du in den Werken laufen kannst. Und wenn du zurückschaust, denkst du, ich bin gar nicht so ein schlechter Jünger. Ganz viele Dinge erlebt. Oder der Fokus ändert sich. Und ich will euch das wirklich aufzeigen nochmal von Lukas 14 und 15, von diesen zwei Kapiteln, einfach im Vergleich. Und jetzt lesen wir die letzten Worte von Lukas Kapitel 14. Lukas, die beiden Lukas fühlen sich extrem angesprochen heute und auch letztes Mal. Also die letzten Worte. Und jetzt müsst ihr gut aufmerksam sein. Die letzten Worte im Kapitel 14 vom Lukas-Evangelium sind diese hier. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also auf Hebräisch, Shema, Shema. Wisst ihr noch, wie es angefangen hat? Kapitel 14 mit Gesetz, also dass Jesus im Haus eines Gesetzeslehrers ist und das Kapitel 14 wird beendet mit Gesetz. Und jetzt, also Shema, Shema, und jetzt gibt es einen Übergang, du musst dir vorstellen, von Lukas 14 zu Lukas 15, Jesus ist mit all diesen gesetzlichen Leuten am Spazieren. Und der Übergang von Lukas 14 zu Lukas 15, also die letzten Worte auf Hebräisch eigentlich, im Lukas 14 sind Shema, Shema. Und die ersten Worte in Lukas 15, also Kapitel 15, Vers 1 und 2, und jetzt wird's interessant, sind diese hier. Dann kamen aber zu ihm, währenddem sie am Laufen sind, alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Das kennen wir ja, oder? Also musst du dir vorstellen, Jesus ist in dieser Welt in Lukas 14 und er fühlt sich nicht wohl, ist aber trotzdem sich selber. Und ich finde das extrem wichtig, auch wenn du irgendwo bist, wo das Gegenteil gepredigt wird, vielleicht von dem, was du glaubst oder von dem, wo dein aktueller Stand ist von Gottes Wort, du darfst trotzdem dich selber sein. Es ist kein Problem irgendwie auch in so, du kannst einfach dich selber sein. Du kannst auch gut fragen, Jesus hat immer gute Fragen gestellt. Du kannst auch Fragen stellen, Leute herausfordern. Aber wir sind nicht hier, um andere Leute, die vielleicht das noch nicht gesehen haben, was wir gesehen haben, zu verurteilen, sondern ihnen zu helfen, das auch zu sehen und ihnen zuzuhören, ihnen Gedankenanstöße zu geben, Gott die Ehre zu geben, indem du Gottes Wort teilst. Also, und Jesus ist mit denen unterwegs, lauft mit denen und dann kommen alle. Und jetzt kommen nicht die Gesetzeslehrer, sondern die Lieblingsmenschen von Jesus. Die Zöllner, die Sünder. Und sie kamen, um ihn zu hören. Schema wieder. Aber nicht Schema, Schema, sondern nur einmal. Um ihn zu hören, um ihm die Ehre zu geben. Sie kommen deswegen, sie kommen nicht, um geheilt zu werden. In erster Linie. Sie kommen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer sind auch da, die Schriftgelehrten sind auch da und die regen sich schon wieder auf, oder? Wenn du dich viel aufregst, dann, ja. Also Lukas 14 ist die Welt des Gesetzes, Lukas 15 ist eigentlich die Welt der Gnade, oder man kann es auch so sagen, Lukas 15 ist die Welt von Jesus. Warum? Weil die Sünder einen Retter brauchen. Und weißt du was? Sie sind es sich bewusst. Weil sie wissen, sie kriegen ihr Leben selber nicht auf die Reihe. Weil sie wissen, dass sie es nicht würdig sind, von einem, der so viel weiß wie Jesus, überhaupt nur angesprochen zu werden. Weil sie wissen, dass sie es nicht verdient haben. Und weißt du was? Jesus liebt es, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Weil er das sein kann, was er ist. Der Retter. Weil er nicht irgendetwas vorspielen muss, weil er nicht irgendeine Rolle einnehmen muss, die er nicht ist, sondern weil Leute kommen, ihm die Ehre zu geben für das, was er ist, nämlich Menschen vom Tod ins Leben zu holen, Menschen, die es nicht verdient haben, denen wieder Würde zu geben, das Leben von Menschen zu transformieren, wiederherzustellen. Er liebt es. Er liebt es. Er fühlt sich nicht wohl, wenn Menschen da sind, die das Gefühl haben, sie wissen alles besser. Die das Gefühl haben, sie brauchen keinen Retter, weil sie so ein gutes Leben leben. Jesus fühlt sich wohl bei den Menschen, die wissen, dass sie einen Retter brauchen. Die wissen, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen. Oder du und ich, wir sind solche Menschen. Und wir durften Jesus kennenlernen. Ich bin so geflasht von dem. Und in Lukas 15 besteht eigentlich grundsätzlich auch wieder aus drei Gleichnissen. Und es sind drei Gleichnisse, der Gnade habe ich jetzt hier mal geschrieben. Bei mir steht, Elberfelder Übersetzung in der Titelspalte, steht drei Gleichnisse von der Freude über die Buße. Es sind diese drei Gleichnisse. Es geht um ein verlorenes Schaf, es geht um eine verlorene Münze und der längste Teil, das geht um einen verlorenen Sohn. Und ich glaube, diese Gleichnisse, die sind die bekanntesten wahrscheinlich in der Bibel. Vor allem das vom verlorenen Sohn. Wir sagen dem ja das Gleichnis vom liebenden Vater. Weil wenn du diese Gleichnisse durchliest, dann weißt du, die Hauptperson sind nie die Dinge, die verloren gehen. Sondern die Hauptperson ist Gott eigentlich, der diese Dinge findet. Du bist dieses verlorene Ding. Und Gott findet dich. Also wir haben ganz am Anfang dieses Gleichnis, von diesem verlorenen Schaf, das kennt ihr alle, oder? Ein Schafhirt hat 100 Schafe, eines verliert er. Er lässt die 99 Schafe auf der Seite und geht dieses eine Schaf suchen. Und ich kann es dir sagen, das ist nicht das, was normale Hirten machen. Die denken sich, ich habe noch 99. Und das Dumme, oder? Das nicht gefoltert, keine Ahnung, das nicht sich korrekt verhalten hat, das geht, egal. Soll der Wolf es fressen, was auch immer, oder? Aber Jesus ist nicht so. Jesus ist nicht so wie wir Menschen. Er geht, er sucht es und dann steht hier Also ihr könnt euch selber Gedanken darüber machen. Dann steht hier, er nimmt das Schaf auf seine Schultern und bringt es zurück zur Herde. Und dann geht die Party los. Ich weiß nicht genau, mit wem er Party gemacht hat. Vielleicht mit seinen 100 Schafen. Oder er flippt komplett aus und macht eine Party. Er ruft die Freunde. Er ruft die Freunde. Er ruft die Nachbarn und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Also er schmeißt eine Party, weil er ein Schaf, wer macht das? Nur Gott. Gott freut sich an jeder einzelnen Person, die in sein Reich kommen, die an seinen Tisch kommen, an jedem Schaf, das gefunden wird. Und das Coole ist, jetzt Vers 7, ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen. Hier steht, ich sage euch, so wird, die haben Party gemacht und dann sagt er, so wird die Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Und ich habe mich immer gefragt, dieses ganze Beispiel mit diesem Schaf, oder? Also wenn du das genau durchliest, dann heißt das ja, das Schaf hat Buße getan. Aber wie genau? Wie hat das Schaf Buße getan? Oder besser gesagt, was stellst du dir unter Buße vor? Es hat sich tragen lassen. Das Schaf wurde zurückgetragen von dem Hirten. Und der Hirte sagt, es hat Buße getan. Es hat sich einfach tragen lassen. Das Schaf ist nicht auf die Knie gegangen, hat das Nagelband enger geschnallt oder hat irgendwelche Gebete runtergeleiert. Nein, es hat einfach Gott erlaubt, ihn zu tragen. Zurückzutragen. Weißt du, wenn du zurückkommst, dann sieht Gott das als Buße tun. Ich verreck. Oder dann kommt die Geschichte von der verlorenen Münze. Wieder genau die gleiche Geschichte, oder? Da ist eine Frau, die hat 10 Münzen und sie verliert eine Münze und sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, um diese eine Münze zu finden. Und dann findet sie diese Münze und sie macht wieder eine Riesenparty. Eine Riesenparty. Und danach kommt das Gleichnis von diesem verlorenen Sohn, der zu seinem Vater gesagt hat, er will das Erbe und er hat keinen Bock mehr, dass der Vater eigentlich noch lebt. Er will das Erbe und er geht mit dem Geld einfach in die Welt hinaus und gibt das Geld für allen möglichen Mist aus. Und bis er dann irgendwann an einem Ort landet, wo er nicht mal das Essen der Schweine essen darf. Also wenn du Jude bist, dann hat das noch eine tiefere Bedeutung. Weil die dürfen ja nicht mal die Schweine essen. Aber er darf das Essen, das die Tiere, die sie nicht essen dürfen, nicht essen. Also ziemlich, also Ghetto sagt man bei uns, Ghetto. Und dann kommt er zurück. Ich liebe diese Geschichte. Dieser verlorene Sohn ist da bei diesem Schweinetrog, oder? Im Ghetto. In the Ghetto. Und dann ist er da, oder? Und er sagt zu sich selber, sagt die Bibel, jeder Angestellte von meinem Vater hat 3 Mahlzeiten am Tag. Ich gehe zurück zu meinem Vater und lass mich von dem anstellen. Weil der will mich sicher nicht mehr als Sohn zurück, aber wenn ich bei meinem Vater angestellt bin, auch der tiefste Arbeiter, der unterste Schublade, hat 3 Mahlzeiten am Tag. Also, und der kommt zurück. Warum kommt er zurück? Weil er versteht, wie groß die Liebe des Vaters ist. Nein, weil er Hunger hat. Er kommt zurück, weil sein Bauch ruft. Aber weißt du was? Gott akzeptiert's. Ich liebe das an unserem Gott. Gott ist es egal, warum du kommst. Aber wenn du kommst, dann gibt's die volle Portion. Oder? Und dieser, du musst ja, diese Geschichte, ich liebe sie, wirklich. Wenn der Sohn kommt zurück und dann steht, dass der Vater ihn schon von Weitem am Horizont sieht. Und dann rennt der Vater auf den Sohn zu. Was in der jüdischen Kultur ein Mann über 30 gar nicht machen darf, gesetzlich gesehen. Und dann geht er zu diesem Sohn, der direkt von den Schweinen kommt, der ein gutes Deo anhat. Pig Fragrance. Und der Vater umarmt den Sohn, er küsst ihn. Und dann will der Sohn zu seinem Vater sagen, du, ja, ich will mich anstellen lassen von dir, aber der Vater, den interessiert das nicht. Der Vater reagiert gar nicht auf das, was der Sohn sagt. Er sagt zu seinen Dienern, hey, bringt das schönste Gewand, mästet das Kalb, wir machen ein Festessen, oder? Und dann geht die Party los. Die Party geht los und du musst dir vorstellen, der Sohn hat es nicht verdient. Der Sohn hat es nicht verdient und der Sohn hatte keine heiligen Absichten, warum er zurückgekommen ist, aber trotzdem hat Gott ihn in seine Familie eingeschlossen und hat ihn so aufgenommen. Weißt du, er hat ihm einen Siegelring gegeben. Das ist wie wenn du die schwarze Mastercard bekommst von deinem Vater, unlimitiert Zugang zu allen Ressourcen von deinem Vater. Er hat ihm ein weißes Gewand angezogen, das Gewand der Gerechtigkeit, und er hat ihm Sandalen angezogen, weil Mose im alten Bund musste die Schuhe ausziehen, wenn Gott in die Nähe kam. Und Gott zieht diesem Sohn die Schuhe an, um zu sagen, hey, durch Jesus hast du das Recht, in meiner Gegenwart zu stehen. Kein Problem. Und danach siehst du diesen Sohn nicht mehr, der ist am Party machen. Und dann kommt aber sein älterer Bruder nach Hause. Das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte. Der hat einen älteren Bruder. Und er kommt nach Hause und in der Bibel steht, und ich denke, wir haben da irgendetwas missverstanden, weil es gibt viele Leute, die bei uns schon sagen, es ist zu laut am Sonntagmorgen. Aber hier steht, der Sohn hat schon von Weitem gehört, dass die Leute in dem Haus des Vaters getanzt haben. Der hat nicht nur die Musik gehört, ich weiß nicht, wie du tanzen musst, dass man es weit hört. Oder was für krasse Steppschuhe die angehabt haben, damals. Aber der hat gehört, da ist Party. Und dann kommt dieser Sohn zum Vater und sagt zum Vater, hey, was geht eigentlich noch ab? Da kommt dieser Schweinejunge nach Hause. Er sagt nicht, da kommt mein Bruder nach Hause. Da kommt dein Sohn nach Hause. Also der ältere Bruder sozusagen erwischt gleich zwei mit einer Klappe. Er sozusagen blamed, wie sagt man das auf Deutsch? Beschuldigt oder verurteilt den Vater und den Sohn, also seinen Bruder gleichzeitig. Und er sagt, Du mästest das Kalb, du machst eine Party, aber ich bin immer bei dir und ich mache alles für dich, ich arbeite so hart, aber ich darf nicht mal mit meinen Freunden eine Party machen. Und dann sagt der Vater, du hast irgendwas nicht verstanden. Alles, was mir ist dir. Aber du bist zu beschäftigt, dir es zu erarbeiten, was dir schon lange gehört. Kennst du das aus deinem christlichen Leben? Ja? Da kommen irgendwelche Leute zum Glauben, neu zum Glauben. Du betest schon lange, du gehst in die Kirche, du machst so viel für Gott. Und der andere kommt in den ersten Gottesdienst und irgendjemand schenkt ihm 1,000 Franken. Und du denkst, aber ich bin Vater. Nein, sagt er nicht Vater. Der andere Typ, der kommt hier rein, wird gesegnet und ich bin schon lange da und mache alles für dich. Und was ist mit mir? Oder? Das ist eigentlich das, was der ältere, wir denken immer, der ältere Bruder ist so blöd und vielfach sind ja wir. Dieser ältere Bruder, weil wir uns so gesetzlich verhalten und denken, wir müssen alles tun und dann bekommen wir vielleicht mal etwas von Gott und nicht verstehen, dass Gott sagt es hier, alles was mir ist, ist auch dir. Also wir sind jetzt langsam fertig. Der letzte Vers, das müssen wir natürlich noch lesen, der letzte Vers von Lukas Kapitel 15, ist der Vers 32 und der beginnt so. Da redet der Vater mit dem älteren Sohn und gibt ihm eine Antwort und er sagt, aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Und er war und was verloren und verloren und ist gefunden geworden. Also die letzten Sätze von Lukas 14 ist Gesetz. Und die letzten Verse von Lukas 15 sind Freude. Wir können nicht anders als uns freuen, weil dein Bruder, der verloren gewesen ist, ist wieder gefunden worden. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Amen. 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 Also, nächstes Mal ist das letzte Mal vor den Ferien, das letzte Mal Bible Study in diesem Jahr. Und wir werden noch das Johannesevangelium durchnehmen. Ist das okay für euch? Aber da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, also ihr dürft mich nicht so fest ablenken.
Applaus
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.